Ich will heute über die dualistische Ausbildung mit euch reden. Das ist ja das Erfolgsmodell in Deutschland, dass man zwischen Berufsschule und praktischer Ausbildung die dualistische Ausbildung hervorgebracht hat. Das wird vermarktet als das Erfolgsmodell für Deutschland. Und ich dachte, das ist typisch wieder von der Bibel geklaut. Alles Gute kann man irgendwie in der Bibel wiederfinden. Das ist klargelegt. Ich will das ein bisschen mit meinem früheren Leben klar machen. Ich habe ja eine ganze Zeit lang in der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Schweißfachingenieure ausgebildet und Schweißer ausgebildet. Und ich habe immer nur theoretische Vorlesungen gehalten. Und dann haben die immer gesagt, du musst irgendwann auch mal einen Schweißerkurs machen. So Schweißer 1, 2, 3, E-Hand, Wick, Mick, dass du das alles schweißen kannst über Kopf. Ich fand das alles hochinteressant, aber ich habe mir gedacht, das hat noch Zeit bis irgendwann. Und dann kam Gott und hat gesagt, umsteigen, und dann bin ich nie dazu gekommen. Jetzt müsste dringend draußen das Geländer geschweißt werden. Ich kann dir genau sagen, welche Elektrode du nehmen musst, dass es am besten mit Wickschweißen geht. Ich kann dir sagen, dass wenn das innen nicht korrodieren soll, dass du dann Edelgas reingeben musst, dass es unten nicht Blumenkohl hervorbringt. Ich könnte auch die Röntgenbilder machen. Ich könnte die auswerten und könnte sagen, ob der Schweißer Mist gebaut hat. Die S-Bahn, die fährt. Da habe ich rumgenörgelt an der schweißtechnischen Seite her, aber ich habe nie einen Pinuckel in der Hand gehalten und selbst geschweißt. Ich war so ein richtiger Klugscheißer. Ich wusste, die Schweißnaht muss rausgemacht werden, aber ich konnte sagen, ihr müsst das so und so machen, aber ich konnte das selbst nicht. Dualistische Ausbildung. Ich war auf der rein theoretischen Seite und dachte, das ist wie in der Gemeinde. Die meisten von uns sind Klugscheißer, die wissen alle, wie es geht, aber keiner ist in der Praxis bewandert. Na, jetzt bin ich brutal, nicht? Wir wissen alle, wie Evangelisation gehen sollte. Ja, ist doch so, wa? Und wer steht an der Straße und evangelisiert? Dabei haben wir doch alles, das komplette theoretische Wissen. Du stehst an der Aldi-Kasse und hast also wirklich, ja, bei Netto, geh doch zu Netto, ja, stehst an der Kasse und hast die Gelegenheit, Zeugnis zu geben, innerlich brennt es alles. Du weißt alles, dass der Herr rettet, dass er Sünden vergibt und auch für die Kassiererin da ist, aber kriegst die Zähne nicht auseinander. Und spätestens, wenn du dann im Hausbibelkreis bist, kannst du jede Theorie klar machen, wie man am besten Zeugnis geben kann. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir heute ein bisschen in die dualistische Ausbildung der Jünger Jesu hineingehen, weil die hatten ja das gleiche Problem. Und ich möchte mit euch deswegen mit dem Markus-Evangelium weitermachen. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir in der dualistischen Ausbildung jetzt Markus 4, vier Gleichnisse, die alle vom Reich Gottes handeln. Ihr könnt euch noch daran erinnern, wie Herbert gefragt hatte beim vierfältigen Acker vom Sämann, wer möchte Saat unter den Steinen sein? Keine Hand ging hoch. Wer möchte unter die Dornen gesät werden? Keine Hand ging hoch. Wer möchte auf dem fruchtbaren Ackerfeld sein? Alle gingen hoch, ja. Also einige sind noch mit, die haben das miterlebt, ja. Das war ein statistisches Wertgut, was wir hier hatten. Und es ging um das Reich Gottes. Wie das Reich Gottes gestaltet wird, wie das Wort, das lebendige Wort auf guten Boden ins Herz fällt und dann aufgeht und Frucht bringt. Und wir haben dann nach und nach die ganzen Gleichnisse vom Reich Gottes angesehen. Wir sind also momentan in der Position, hochgradig theologisch gebildet zu sein. Wenn jemand fragt, wie ist denn das Reich Gottes, dann musst du als guter Zuhörer der letzten Wochen sofort rausspucken können, das Reich Gottes ist wie mit einem Sämann, der ausging. Seid ihr mit mir unterwegs? Das haben wir alle gehört, wunderbar. Und ich dachte, heute muss ich mit euch in die Hardware übergehen und sagen, wir gehen heute in die Lehrwerkstatt. Weil wenn ihr jetzt weiter mit uns im Markus-Evangelium unterwegs seid, das vierte Kapitel, die ersten Verse sind alle die theoretische Ausbildung. Und dann ab Kapitel 4, Vers 35 bis das ganze Kapitel 5 sind alles praktische Sachen. Dann nimmt Jesus die Jünger aus der Berufsschule und sagt, so, jetzt gehen wir in die Lehrwerkstatt. Jetzt kommt Hardware. Bisher hat er die theoretischen Grundlagen. Jetzt geht's in die Praxis, dualistische Ausbildung. So, und da schauen wir jetzt mal einen Moment rein. Und ich gehe damit auch schon ein klein wenig hinein, weil wir werden heute ja noch zwei Älteste der Gemeinde schenken und werden sie segnen. Und das ist einer der wichtigen Punkte auch für euch beide, die ihr jetzt noch versteckt hier im Publikum sitzt. Ihr müsst ganz besonders zuhören. Wenn das ein oder andere von den frommen Mitgliedern jetzt hier die Sache nachher vergessen hat, aber ihr bitte nicht. Und es ist sehr sonderbar. Ich habe gedacht, welche Geschichte nehme ich denn? Und ich dachte, ich nehme die erstbeste, die kommt. Ich nehme die über die Sturmstillung. Eigentlich ist das das klassische Bibelkorsett für den Kindergottesdienst. Aber ich lese erstmal und dann werdet ihr sagen, naja, das ist typisch für den Kindergottesdienst. Aber jetzt lese ich erstmal. Ich lese Markus 4, Vers 35 bis 41, die erste Stelle für die Lehrwerkstatt. Und an jedem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihnen. Und es erhob sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es das nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig stumm. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Wow, das wäre jetzt Kindergottesdienst. Hörst du den Wind? Hörst du den Wind? Fürchte dich nicht, denn Jesus ist da. Okay, er merkt, das ist Kindergottesdienst live. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir die Weihnachtsfeiern mit den Roma-Eltern hatten. Und die alle meine Sprache nicht verstehen konnten. Und ich mir versucht hatte, ein Weihnachtslied ihnen weiter beizubringen, O du Fröhliche, hat nicht geklappt. Und dann bin ich dazu übergegangen und habe gesagt, wir üben jetzt mal ein Kinderlied. Und dann haben wir, hörst du den Wind, konnten sie singen, hörst du den Wind, haben sie nicht verstanden. Aber wie sie nach dem Abend rausgegangen sind, dann gingen sie durch die Tür, Ja, verstehst du? Da habe ich wenigstens was reingelegt von dieser Geschichte, die hier so real ist, die hier so gigantisch ist. Und dann schauen wir mal hin, so von unserem letzten Israel-Urlaub habe ich noch ein Foto, wie wir über diesem See hinausgefahren sind. Man kann es jetzt wunderbar ausschmücken. Du hast den wunderbaren See Genezareth. Und dann ist bekannt, dann gibt es von Zeit zu Zeit Fallwinde vom Golan, der runtergeht. Und plötzlich ist dieser schöne See, dieser wunderbare See, der so herrlich romantisch ist, wo du dann im Boot sitzt. Ich habe mal hier noch so ein paar Bilder, wie wir da in so einem klassischen Boot sitzen und uns rumregeln in der Sonne. Insbesondere meine Frau kommt hier gut im Bild raus. Ja, versteht ihr, wie sie sich in die Sonne gedreht hat, um ein bisschen braun zu werden. Ehrlich, ich könnte jetzt mit euch über diesen See reden, das ist sowas Wunderbares. Wenn ihr mal nach Israel kommt, ihr müsst diese Bootsfahrt machen. Ehrlich. So könnte man darüber reden und könnte darüber nachdenken, aber es ist das Erste, wo ich hinweisen möchte, Jesus war müde, im geistlichen Dienst müde geworden. Vielleicht körperlich, vielleicht auch von der Seele her. Und ihr lieben Ältesten und ihr lieben, die ihr irgendwo in einem geistlichen Dienst seid, wenn ihr wirklich mit dem Geist Gottes unterwegs seid, ihr seid nachher körperlich auch müde. Ich kann von keiner Evangelisation der letzten Jahre erzählen, wenn ich nicht im Auto gesessen habe. Ich sitze drin und hatte zwei, drei Dinge, die jedes Mal gekommen sind. Erstens, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich könnte jetzt ganz lieb mit der Gemeinde hier unterwegs sein, den einen oder anderen Seniorenbesuch machen. Die freuen sich immer, wenn ich dann mal irgendwann komme. Ich kann da wunderbaren Kuchen essen. Ich kriege Kaffee und jetzt sitze ich hier auf der Autobahn und wie viele haben sich bekehrt? Herr Jesus, ich glaube gar nicht, dass so viele sich bekehrt haben. Und das Zweite, ich bin müde, körperlich, wirklich müde. Jesus sagt an einer Stelle bei der blutflüssigen Frau, es ist Kraft von ihm ausgegangen. Und müde nicht nur am Körper, sondern auch an der Seele. Dass man sehr Acht geben muss, was man dann macht und was man dann sagt. Wenn man müde ist, wird man sehr schnell sauer. Du bist dann sofort sauer über jedes Auto, das ein bisschen zu schnell an dir vorbeifährt. Wenn man müde ist, verliert man Selbstbeherrschung nach rechts und links. Und Jesus tut das einzig Richtige. Er sagt seinen Jüngern, zack, rein ins Boot, wir fahren rüber. Und er nimmt sich diese Auszeit, er geht in die therapeutische Ruhelage. Jetzt sitzen da lauter erfahrene Fischer im Boot. Lauter erfahrene Seeleute. Nicht 0815 Leute, die gerade mal zum ersten Mal rudern, die alles in- und auswendig kommen und plötzlich kommt dieser Sturm. Und das Erste, was sie mit Sicherheit gemacht haben, ich bin mal mit der Kinderstunde so unterwegs, ich würde den Petrus herausrufen. Der mit der großen Klappe steht natürlich am Steuer und sagt, Jungs, schöpfen! Jungs, legt zu, der Wind kommt, haut rein. Johannes, mach mal hinne. Jakobus, du kriegst mal wieder den, nicht hoch, ja. Da hinten ist noch ein Eimer, du kannst mit zwei Eimern gleichzeitig schöpfen. Ja? Ich hätte die Mannschaft zusammengedonnert, ehrlich rudert und macht, es geht um unser Leben. Und denkt an den Chef, der schläft noch, der braucht Ruhe. Schöpfen, 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 wir müssen tun. Sind wir wieder in der Gemeinde, nicht? Hier steht der Pastor, große Klappe, kleines Hirn, ja, steht am Ruder, ja. Und sagt, schöpfen, Gemeinde, schöpfen, schöpfen, wir werden immer weniger, wir werden immer weniger. Berlin geht vor die Hunde, der Teufel hat es fest im Griff. Schöpfen, schöpfen. Und du fängst mal an, du lachst jetzt nicht, du machst mal was. Und auch ältere Geschwister können noch einen Eierbecher nehmen und rausschöpfen, du machst mal hinne. Ich würde durch die Gegend gehen und würde jeden, der irgendwo noch ein bisschen schlaff und müde aussieht, der einigermaßen noch eine christliche Grundbildung hat, dem würde ich Druck machen und sagen, willst du, dass Berlin vor die Hunde geht oder willst du schöpfen? Ich würde sofort einige Programme auflegen. Ich würde sagen, wir gehen alle mal zu Werner Nachtigall und machen alle mal Summer to go, danach seid ihr zurechtgerückt, ja. Ich würde sagen, unser Hoffest muss doppelt so groß werden. Wir machen noch mehr Evangelisation. Ja, ja. Jetzt wäre gut, wenn ich einen Eimer für dich hätte, weißt du, verstehst du? Aber ich meine, das Amen war schon richtig, aber wir neigen doch dazu. Und wenn dann sofort nicht passiert, wenn das Wasser weiter reingeht, dann denken wir, jetzt ist der Satan hinter uns her. Und wir würden ganz viele Vorwürfe machen und vielleicht würden wir resignieren und Angst haben. Vielleicht kann man die Geschichte auch so auslegen und sagt, das ist die praktische Seite vom Psalm 107, Vers 23 bis 31. Weil wir brauchen ja immer, dass wir Jesus auch im Alten Testament wiederfinden. Und ich lese das mal. Die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begaben, auf großem Wasser in Handel trieben. Er redete und bestellte einen Sturmwind, also der kam anscheinend von Gott. Und er trieb seine Wellen hoch. Und sie stiegen zum Himmel empor und sie sanken hinab in die Tiefe. 20 Meter Säulen von Wasser, die vor ihnen waren, das ist meine Interpretation. Es versagte in der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwankten wie ein Betrunkener. Es versagte all ihre Weisheit. Und jetzt kommt's, das müssen wir uns jetzt genau merken, weil das geht jetzt nachher im Neuen Testament weiter. Ihr lieben Ältesten, das müssen wir wissen. Dann aber schrien sie zum Herrn. Herrn wieder groß geschrieben, das ist der Gott, der für uns da ist. Da aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Und er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen und sie freuten sich, dass er still geworden war und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Jesus im Alten Testament, man lässt ihn finden. Aber ich habe gedacht, wir brauchen noch so ein paar praktische Auslegungen dafür. Wir sind ja in der dualistischen Ausbildung. Und ich habe drei praktische Dinge für uns, die wir als Jünger und als Älteste lernen sollten. Jetzt sind wir also nicht mehr dabei, nur das Reich Gottes zu lehren, sondern wir müssen genau hingucken. Das Erste, was Jesus hier mit seinen Jüngern macht, er korrigiert ihre kleinstirnige Gedankenwelt, was Gott kann und was Gott nicht kann. Ich springe mal in unsere Zeit hinein. Wir haben vor einigen Jahren die ganz große Flüchtlingswelle erlebt. Jetzt ebbt sie ab, aus welchen Gründen auch immer. Aber für mich war es sehr interessant zu beobachten, wie viele fromme Christenmenschen auf einmal Ängste entwickelt haben. Der Islam übernimmt uns. Wir werden islamisiert. Wir können nicht so viele verkraften. Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, was für ein Gottesbild habe ich? Welcher Gott ist größer, welcher Gott ist stärker als jede Religionsgemeinschaft, die es auf dieser Erde gibt? Mein Gott ist größer. Er hat sich zu mir runtergebeugt, er hat mich berührt, er hat mein Leben herausgerissen. Er ist größer als jeder islamische Geist. Er ist größer als jeder Dämon. Und ich möchte mit unserer Kanzlerin das nochmal sagen, weil ich glaube, sie hat prophetisch hineingesprochen, wir schaffen das. Nicht wir alleine, sondern weil unser Gott ist größer. Nebenbei, ich habe diese Woche, habe ich mir die Kommentare durchgelesen, wie Frau Merkel von der Harvard-Universität geehrt worden ist. Und ich habe im Büro gesessen, ich habe das gelesen und mir sind die Tränen gelaufen und ich habe gesagt, die haben verstanden, was diese Frau damals unserem Volk zugemutet hat. Die hatte den Blick, den wir als Christen, als Visionäre haben sollten. Unser Gott ist größer und mit ihm schaffen wir das. Es werden Ängste kommen. Ich sage euch das prophetisch voraus. Ihr lieben Ältesten, ihr müsst euch das überlegen, ob ihr gleich noch eingesetzt werden wollt. Wir müssen den Blick dafür bekommen. Aber unser Gott ist immer größer. Wenn wir diese Nummer nicht schaffen, werden wir nur Ängste schüren. Mitten im Sturm meinen wir, Jesus schläft, aber unser Gott ist größer. Unser Gott ist größer. Eine Lektion, die Jünger dringend notwendig hatten. Sie konnten feststellen, selbst Naturgewalten, selbst Klimawandel ist für ihn kein Problem. Und ich glaube zutiefst, wenn wir lange diskutieren über Klimawandel und allem, was drum und dran ist, den Klimawandel werden wir nicht mit der eigenen Weisheit schaffen, sondern den Klimawandel schaffen wir nur, wenn unser Gott aufsteht, wenn er dem Wetter gebietet. Und ich warte drauf, bis das geschieht, damit wir als Christen ihm die Ehre geben. Und wir müssten Mut haben, uns nicht zu ängstigen vor dem Klimawandel, sondern wir müssten Mut haben, zu glauben, dass unser Gott da große Dinge tun kann. Es werden Stürme kommen, Stürme der Lügen, der Naturkatastrophen, der Egoismen. Es werden Katastrophen, Wellen kommen vom Politikerwahnsinn, von Einsamkeit, von Krankheit, von Leidgeschichten. Hier kommen wir ganz persönlich unterwegs. Und die Frage ist, wo liegen meine Ängste? wo liegen meine Ängste? Jetzt müsste ich mit euch aus der Schule plaudern, wo hat ein Pastor manchmal Angst? Wo fürchtet er sich? Steht er immer über den Dingen? Nein, das tut er nicht. Ich könnte euch von Wachphasen in der Nacht berichten, wo ich wach werde, wo mich ganz bestimmte Panikattacken reiten. Wie geht das weiter? Wie soll man was entscheiden? Wenn dann der Glaube nicht an einen großen Gott kommt, schläfst du die ganze Nacht nicht. Ich möchte mal sagen, wenn die ein oder andere Krankheit in das Leben hineinkommt und du den nächsten Arzttermin hast und weißt nicht, wie die Prognose ausfällt, wenn du da nicht hineinguckst, und da brauchen wir als Verantwortliche, als Leiter, als Jünger Jesu, wir brauchen diese Sicht von dieser Geschichte, dass wir sagen, er ist Herr über jeden Sturm. Er ist Herr über jeden Sturm. Ich spreche das nochmal in deine Richtung, Carola. Der Herr ist stärker als jedes Chaos, was momentan im Krankenhaus über deinem Vater steht. Und merken wir dann, was uns dann so innerlich bewegt, dann meinen wir, er schläft. Das Zweite, Furcht und Furcht, der Unterschied. Wenn man den Text genau liest, sehen wir auf der einen Seite, fürchten sie sich, dass sie absaufen. Nee, es steht, dass wir umkommen. Sie hätten ja schreiben können, dass wir ertrinken. Aber hier wird dieses Wort umkommen. Das heißt, da ist nicht nur wir sterben, sondern dann ist die Frage, was kommt nach dem Tod mit dem Umkommen gemeint? Weil das Problem, hat mal jemand gesagt, das Sterben ist nicht das Problem, sondern bereit sein zum Sterben. Dass du weißt, wo gehst du hin, wenn du diese Erde verlässt? Wo gehst du hin, wenn du bei der Beerdigung irgendwo vorangetragen wirst? Was passiert mit dir? Die Jünger waren noch nicht so weit. Die mussten das in der Praxis lernen. Jesus schläft und wir kommen anscheinend um. Das heißt, verloren gehen für Zeit und für Ewigkeit. Jetzt kriegt ihr noch einen speziellen Kindergottesdienst. Kommt zu spät und dann noch sowas. Also, ich pflück euch dem nächsten Satz Ohren. Wenn ihr nicht pünktlich seid, und ich fange mit den Erwachsenen an. Versteht ihr? Die hatten Angst für Zeit und für Ewigkeit. Und wenn wir dieser Furcht nicht irgendwo begegnen können, im Rahmen von Evangelisation, wenn du Leute triffst, die nicht wissen, wo sie hingehen, dann müssen wir sie entängstigen und sagen, Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verdammen, sondern zu retten für Zeit und für Ewigkeit. Das muss ganz klar in unserem Leben drinstehen. Sie hatten Furcht, dass sie umkommen. Und dann wird Jesus wach, tut dieses gigantische Wunder und dann steht wieder und sie fürchteten sich sehr. Und diese zweite Furcht, die brauche ich. Das ist eine Ehrfurcht vor dem Gott, der größer ist, als unsere Denkstrukturen das jemals erfassen können. Lieber Thomas, lieber Birol, wenn wir im Ältestenkreis zusammensitzen und haben diese Ehrfurcht nicht mehr, diese Furcht vor dem großen Gott, dann erübrigt sich unser Dienst. Ich glaube, wenn man uns beobachtet, wir sollten diese Ehrfurcht vor Gott entwickeln, dass die Gemeinde uns sehen kann und sagen, ja, wir dienen einem heiligen Gott. Mit dem kann man nicht beliebig umspringen. Der ist auch kein Hampelmann, der Bedürfnisse befriedigt, wenn ich am Strang unten ziehe. Also, zum, Herr Jesus, wir brauchen mehr Geld. Bup. Jesus, wir brauchen mehr Raum. Bup. Jesus, wir brauchen das. Bup. Ja, immer nur die ganzen Egoismengebiete. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir wieder eine Ehrfurcht von Gott entdecken. Vor seiner Größe, vor seiner Allmacht. Und wo wir dann nicht nur Lieder singen, ich beuge meine Knie, sondern wo wir wirklich runtergehen. Und vielleicht, wie wir es in der Bibel lesen, wenn seine Gegenwart kommt, dass wir auf unserem Angesicht liegen. Und nichts mehr können, außer zu entdecken, er ist der Herr, der auch wieder aufhebt. Ich lese in der Bibel von solchen Situationen und liebe Gemeinde, da sind wir ganz weit weg von. Ich scheue mich fast, bestimmte Lieder zu singen, die von ich beuge meine Knie. Und dann stehe ich da und denke an unendlich, aber ich bin nicht bereit, noch nicht mal im Gottesdienst mich zu beugen. Noch nicht mal da. Und zu Hause halte ich dann sowieso keine 2 Minuten auf den Knien aus, weil ich denke, das ist mehr koreanische Gebetsstrategie. Die werden ja damit groß auf den Knien zu essen und zu trinken. Ja? Aber ich kriege ja schon nach 1 Minute einen Krampf in die Wade. Also spare ich mir das Ganze, weil Gott guckt ja ins Herz rein. Nein, ich glaube, auch hier brauchen wir diese Ehrfurcht wieder von Gott, die auf uns kommt, dass wir, egal wer im Gottesdienst auf mich schaut, wenn diese Gegenwart kommt, ich keine Heiligkeitsdemonstration machen muss, sondern dass ich mich wieder vor ihm beugen kann und sagen, du bist wirklich der Gott, wo Himmel und Erde von regiert werden. Du bist Herr über das Wetter, du bist Herr über meine Situation. Ihr Lieben, hier bekenne ich, hier fehlt mir viel und ich möchte mit dem Ältestenkreis gerne in diese Position hineinkommen, weil nur dann bekommen wir ein Mandat vom Herrn, wirklich die Herde zu weiden. Weil sonst werden wir immer wieder dazu kommen und so sagen, naja, wie groß sind wir, wie groß ist der Herr, wir sind nur gering unter ihn gestellt und so weiter und so weiter. Es ist hier ein Unterschied in dieser Geschichte, auf die ich wirklich hinweisen möchte. Es gibt eine Ehrfurcht und es gibt eine Furcht. Ich brauche keine Furcht, aber ich brauche diese Ehrfurcht. Und das Dritte, was ich in dieser Geschichte auswerten möchte für uns und für die Jünger und für die Ältesten, das ist die Hinwendung und nicht das Abwenden. Wenn man mit Leuten spricht, die mit Frommsein nicht viel am Hut haben, die sagen, ich habe mich von Gott abgewendet, er war ja nirgendwo da, wenn ich ihn gebraucht habe. Vielleicht hat er neben ihnen gestanden und sie haben nur nicht geguckt. Sie haben sich abgewandt und formulieren das, die Kirche taucht nichts mehr und sie wenden sich ab. Sie sind enttäuscht, weil sie meinen, Gott schläft. Aber ich lese, unser Gott schläft, noch schlummert er nicht. Und hier liegt ein ganz tiefes Geheimnis. Wir können uns darauf konzentrieren, auf alles das, was nicht geht, was Gott nicht auf unsere Gebete erhört und meinen, er schläft. Oder wir können uns zu ihm hinwenden und sagen, steh auf, Herr, steh auf. Kümmert dich das nicht, dass Berlin im Sturm dieser Zeit, dieses Teufels, der hier regiert in dieser Stadt, verloren geht, dass sie wieder gegen Israel aufstehen, nur weil im Iran da eine Begeisterungswelle ist an dem Tag des Widerstandes? Herr, kümmert dich das nicht, dass 3 Millionen Menschen in dieser Stadt nicht mehr wissen, was rechts und links ist? Steh auf! Nicht abwenden von ihm, zu sagen, ich mache nicht mehr so weiter, sondern dass ich sage, ich wende mich zu ihm und sage, du großer Gott, der du Herr über Himmel und Erde bist, der du das Wetter bestimmen kannst, steh auf, schenk nochmal eine Erweckung in dieser Stadt. Ich bin nicht damit zufrieden, dass der erste CVJM hier in dieser Stadt entstanden ist, der erste Stadt-CVJM, dass die Stadtmission hier vor über 100 Jahren gegründet worden ist, dass wir Erweckung gesehen haben in dieser Stadt, wo sich das multipliziert hat, die Kirchen zu voll waren, dass die Kirchengustel da Kirchen bauen musste, weil man sie nicht mehr auffangen konnte, die sich bekehrt haben. Vom Kaiserhof bis in den letzten Hinterhof, in den Wedding. Hier ist was gelaufen in der Stadt. Ich möchte das wieder sehen, Herr. Steh auf. Und das wird unser größtes Privileg als Jünger Jesu zu sein, dass wir ganz neu ermutigt werden, wenn wir die Stürme dieser Zeit richtig realistisch beurteilen. Es ist schlimm, wie viele Moscheen in dieser Stadt inzwischen sind. Es ist schlimm, wie viel Sodom und Gomorra in dieser Stadt läuft. Das können wir alle benennen, aber ich möchte nicht dabei stehen bleiben, sondern ich möchte sagen, ich möchte mich zu unserem Gott hinwenden und sagen, du kannst, du bist groß genug. Herr, steh auf und tu was. Und ich glaube, die erste Folge davon wird sein, dass wir in Andacht da stehen und sagen, nicht wir haben es gemacht, sondern er hat es gemacht, damit er die Ehre bekommt. Die Sturmgeschichte ist nicht was für den Kindergottesdienst, das ist was für uns als Jünger Jesu, als Älteste, dass wir lernen, was für einen Gott wir haben. Hörst du den Wind? fürchte dich nicht, denn Jesus ist da. Hu, hörst du den Wind? Und zweite Strophe, hu, dunkel die Nacht. Hu, dunkel die Nacht, fürchte dich nicht, denn Jesus ist da. Hu, hörst du den Wind? Es geht nichts gegen eine Analyse, was alles schlimm ist in dieser Welt. Aber wir sollten in dieser Praxisstunde nicht nur das Wissen vom Reich Gottes haben, sondern Jesus nimmt seine Jünger mit, dass sie in Praxis sehen, wer dieser Gott ist. Die Frage für mich ist, lassen wir uns dadurch herausfordern? Wie groß ist unser Gott? Kümmert es sich nicht, Herr Jesus, dass die Gemeinden in Deutschland rückläufig sind? Dass Deutschland langsam, aber sicher absäuft? Dass so viele Menschen nicht mehr wissen, was da ist? Wir sind müde geworden beim Schöpfen. Jeder kommt mit einem anderen Topf und meint, damit geht's besser. Jeder hat seine spezielle Pumpe. Herr Jesus, aber ich glaube, du musst wieder aufstehen und musst Wind und Wellen gebieten, dann wird's geschehen. Diesen Glauben würde ich gerne in uns wecken lassen, dass wir mit eigenen Augen sehen, wenn er aufsteht und dass sich dann eine ganz andere Furcht breit macht. Ich möchte Birol und Thomas bitten, dass sie nach vorne kommen.